ARD. Der Tag in Berlin und Brandenburg. Reinhören und Bescheid wissen, was in der Region los ist.
Der Tag in Berlin und Brandenburg, im Studio Stefan Oswald. In Berlin sind im vergangenen Jahr mehr Straftaten erfasst worden als im Jahr davor. Allerdings sei auch die Bevölkerung gewachsen, sagte Innensenatorin Iris Spranger bei der Vorstellung der Kriminalitätsstatistik. Sie sieht aber noch Gründe, die mehr ins Gewicht fallen. Unsere Landespolitik-Reporterin Sabine Müller fasst die Erkenntnisse aus der Statistik zusammen.
Mehr registrierte Diebstähle, bei Kfz fast 40% plus, ein 10-Jahres-Hoch. Deutlich mehr erfasste Einbrüche in Wohnungen, Keller, Speicher. Die erfassten Zahlen zu Mord und Totschlag gingen runter, aber ansonsten mehr Gewalt, Raub, Körperverletzung, Vergewaltigung, Erklärungsversuche der Innensenatorin.
Corona, Inflation, Krieg in der Ukraine, Migration, Hamas-Terror in Israel. Die Krisen der letzten Jahre suchen sich auch immer ein Ventil.
Die Menschen waren 2023 nach dem Ende der Pandemie wieder mobiler. Im öffentlichen Raum heißt das mehr Gelegenheit zu Straftaten. Stichwort Inflation. Die wirtschaftlichen Belastungen sind gestiegen. Materielle Nöte entladen sich auf der Straße, sagt Spranger. Dass die Zahl nichtdeutscher Tatverdächtiger leicht gestiegen ist, erklärt die Innensenatorin unter anderem damit, dass auch mehr Nichtdeutsche in Berlin leben als früher. Gut ein Viertel der Tatverdächtigen wohnt allerdings gar nicht in der Hauptstadt. Polizeipräsidentin Barbara Slowik verweist auf sogenannte reisende Gruppen, etwa Autoklaubanden aus Polen oder anderen osteuropäischen Ländern.
46% der Tatverdächtigen von Diebstahl von Kfz waren nicht in Deutschland wohnhaft.
In diesen Fällen würde das, was die AfD sofort forderte, nämlich mehr Abschiebungen, überhaupt nicht greifen. Insgesamt sieht die Innensenatorin eine Verrohung der Gesellschaft. Exemplarisch zu beobachten bei einem Punkt, der Spranger und Slowik besondere Sorgen macht, der nochmal gestiegene Anteil, den Tatverdächtige unter 21 ausmachen, also Kinder, Jugendliche und Heranwachsende, gerade auch bei den Gewalttaten. Der grüne Innenexperte Vassili Franco ruft als Konsequenz nach langfristigen Geldzusagen für Programme gegen Jugendgewalt.
Prävention ist kein Sprint, sondern ein Dauerlauf.
Sebastian Schlüsselburg von der Linken fordert Finger weg von Programmen gegen Jugendgewalt bei den anstehenden Streichungen wegen des überzeichneten Haushalts.
Wenn CDU und SPD Wort halten wollen, dann darf dort nicht gekürzt werden. Im Gegenteil, eigentlich müsste aufgestockt werden.
Es gibt aber nicht nur negative Entwicklungen in der polizeilichen Kriminalstatistik, sondern auch Positives. Neben dem 10-Jahrestief bei Mord und Totschlag wurden unter anderem deutlich weniger Computerbetrug und deutlich weniger Schwarzfahren registriert. Das kann natürlich auch mit weniger Kontrollen zusammenhängen. Positiv auch, die Aufklärungsquote ist leicht gestiegen auf 45,5%. Das ist ein 10-Jahres-Hoch. Aber, sagt CDU-Innenexperte Burkhard Dregger, das sei weiterhin völlig unzureichend. In vielen anderen Bundesländern liegt die Aufklärungsquote deutlich über 50%.
Der neueste Senatsbeschluss zur Unterbringung von Flüchtlingen in Berlin sorgt für Streit. Der Senat hat offensichtlich die Standorte für neue Wohncontaineranlagen festgelegt, ohne sich mit den Bezirken eng abzustimmen, die es am meisten betrifft. In Reinickendorf und Lichtenberg ist man mehr als verärgert, berichtet unser landespolitischer Reporter Sebastian Schöbel.
Kai Wegner hatte es am Dienstag nur vage angedeutet.
Natürlich war es ein Ringen. Das können Sie sich ja vorstellen, dass da nicht alle sofort an einem Strang gezogen haben.
Doch am Ende stand sie fest, die Liste der 16 Adressen, an denen bis 2026 weitere Containerwohnheime für Geflüchtete entstehen sollen. Alles in guter Absprache mit den Bezirken, so Berlins regierender Bürgermeister.
Das war nicht immer so. Es war schon das ein oder andere Mal deutlich konfrontativer zwischen Land und Bezirken. Das ist aber nicht mein Ansatz.
Aber ganz so harmonisch lief es dann wohl doch nicht. Ausgerechnet zwei CDU-Parteikollegen widersprechen Wegner nun. Zwar habe der Senat mitgeteilt, welche Grundstücke für neue Containerbauten geprüft werden, aber von der endgültigen Entscheidung sei sie nicht informiert worden, kritisiert Reinickendorfs Bezirksbürgermeisterin Emine Demirbrücken-Wegner.
Wenn mit uns nicht auch in einer Entscheidungsinstanz trotz Zusage gesprochen wird, dann kann man hier nicht mehr mit kollegialem Umgang untereinander, miteinander sprechen. Und das ist mehr als befremdlich, irritierend, zuletzt auch traurig.
So durchkreuze zum Beispiel die geplante Einrichtung am Borsigturm bestehende Pläne des Bezirks.
An diesem Standort soll ein Gewerbe- und Handelswerkhof entstehen. Und wenn dort ein Container hinkommen sollte, ist eigentlich das Konzept als solches obsolet. Und hier widerspricht der Senat sich selber. Das irritiert uns sehr, wie dieses so geschehen konnte.
Sauer ist auch Lichtenbergs CDU-Bürgermeister Martin Schäfer. Sein Bezirk soll 4 der neuen Containerdörfer bekommen, mit rund 1.800 Plätzen, mit Abstand die meisten. Kapazitäten hat Lichtenberg dafür aber nicht, sagt Schäfer, vor allem nicht in Stadtteilen wie Hohenschönhausen.
Uns fehlen Schulplätze, uns fehlen Kita-Plätze, uns fehlen natürlich auch Freizeitmöglichkeiten für die jungen Leute. Wir haben eine katastrophale Ärzteversorgung und all diese Dinge potenzieren sich dann noch. Und deshalb bin ich für eine gerechte Verteilung in der gesamten Stadt, aber nicht für eine Konzentrierung auf einen einzelnen Stadtteil.
Werden die Pläne umgesetzt, hätte Lichtenberg dann 6.000 Geflüchtete insgesamt aufgenommen. Deutlich mehr als andere Bezirke, kritisiert Schäfer. Er fordert stattdessen Freiflächen wie das Tempelhofer Feld mehr zu nutzen. Tatsächlich zeigen aktuelle Zahlen des Landesamtes für Flüchtlingsangelegenheiten, eine Mehrzahl der Unterkünfte für Geflüchtete liegt im Osten Berlins. Die meisten hat Pankow. Dort fordert die grüne Bezirksbürgermeisterin Cordelia Koch eine bessere finanzielle Ausstattung, vor allem für die Bezirke, die viele Menschen aufnehmen. Das habe man dem Senat auch schon in der Vergangenheit gesagt, aber bislang keine Antwort erhalten.
Der Bericht von Sebastian Schöbel. Brandenburgs Umweltministerium arbeitet daran, den Wald im Land schrittweise umzubauen. Im Schatten der Nadelbäume sollen vermehrt Eichen und Buchen wachsen. Der Umbau wird finanziell gefördert, kommt aber nur schleppend voran. RBB24-Reporterin Lisa Steger hat sich erkundigt, warum.
Der Plan ist ehrgeizig. Um den Brandenburger Wald bis zum Jahr 2050 klimafester zu machen, müssten jährlich 8000 Hektar Nadelwald in Mischwald umgewandelt werden, so will es das Umweltministerium. Doch nicht einmal 1000 Hektar waren es im letzten Jahr. Thomas Weber, Chef des Waldbesitzerverbandes.
Ein Hektar Waldumbau kostet so grob über den Daumen 10.000 Euro. Und da überlegt sich natürlich ein privater Waldbesitzer, habe ich das Geld, kann ich mir das leisten, will ich mir das leisten? Da müssen wir einfach neue Wege finden, wie wir diese Fördermittelgeschichten dann wirklich vernünftig an den Start bringen.
Weber fordert daher Darlehen für die Waldbesitzer.
Ich glaube, das ist eine gesamtgesellschaftliche Aufgabe, weil der Wald systemrelevant ist. Also wir brauchen den wirklich zur Klimastabilität hier auch in unserer Region. Und da sollten wir auch gemeinsam nach Lösungen suchen.
Umweltminister Axel Vogel widerspricht. Die Förderung, sagt der Grünen-Politiker, reicht aus. Das Land erstattet Eigentümern, die ihren Nadelwald umbauen wollen, 85% der Kosten, die sie allerdings vorstrecken müssen. Dass der Waldumbau nicht vorankommt, hat eher mit den Besitzverhältnissen zu tun, ist der Minister überzeugt. In Brandenburg gibt es rund 100.000 Waldbesitzer, so viele Menschen wie Cottbus Einwohner hat.
Häufig sind es Erbengemeinschaften, die in die ganze Welt verteilt sind und wo keiner als richtiger Ansprechpartner fungiert, wo aber auch nicht zu erwarten ist, dass sich da mehr oder weniger schnell was ändern sollte, sondern dieser Wald ist praktisch stillgelegt.
Zudem seien viele Waldbesitzer hauptsächlich Jäger. Sie würden sich nicht dafür interessieren, welche Bäume auf ihrem Land wachsen, kritisiert Vogel. Den Waldeigentümern vorschreiben, was sie säen und pflanzen, das will der Minister nicht und das kann er auch nicht.
Wir reden hier über Eigentum und ohne eine gesetzliche Grundlage kann ich nicht ins Eigentum eingreifen.
So bleibt nur eins, um Zustimmung zu werben, mit ungewissem Erfolg.
Informationen von Lisa Steger. Das Osterwochenende naht. Unser Reporter Karl Winterhagen ist in dieser Woche unterwegs, um ein paar Ausflugstipps für das Wochenende zu checken. Jetzt war er in den Gärten der Welt in Berlin-Marzahn und hat schon mal die besten Verstecke für die Ostereier ausgekundschaftet, von oben aus der Luft.
Das steht von neuen Abi, alles in Ordnung.
Alles in Ordnung, verstanden.
Alles in Ordnung. Die letzte Kabine ist unterwegs. Seit ein paar Tagen fährt die Seilbahn wieder über die Gärten der Welt. Vorher hat Betriebsleiter Norbert Lippold mit seinen Kollegen monatelang daran gearbeitet, die Bahn einmal gründlich durchzuchecken.
Das waren anstrengende 3 Monate, sehr arbeitsintensive 3 Monate. Ja, und jetzt ist eben, wie gesagt, Saisonstart. Fahrgäste kommen. Das Wetter passt. Perfekt.
Und auch den Fahrgästen gefällt's, wie Gabi Bäunlich, die heute mit ihrer Enkeltochter über die Gärten geschwebt ist. Und das nicht zum ersten Mal.
Haben sie schon ganz oft gemacht. Also ist immer nett. Man hat eine schöne Aussicht von da oben. Und einfach nur, dass man mit der Gondel so schön da über den Park fährt und alles von oben sehen kann. Für so ein Kind ist es spaßig, ist schön.
Einmal in der Gondel wird klar, was sie meint. Rechts in der Ferne die Berliner Skyline, links direkt unter der Gondel die bunten Gärten der Welt. Auf dem Weg hoch zur Seilbahnstation fallen einem die ersten möglichen Verstecke für Ostereier ins Auge. Unter den Kirschblüten im chinesischen Garten? Oder den geraden Hecken im englischen Garten vielleicht? Romy Motus, Sprecherin von Grün-Berlin, empfiehlt, die eigenen Ostereier doch eher zu Hause zu lassen.
Ja, also es sollte natürlich so passieren, wir haben natürlich die freibegehbaren Rasenflächen, aber natürlich ist es ein Garten und sollte schon auf die Bepflanzung auf jeden Fall Rücksicht genommen werden, nicht die Beete betreten werden. Das ist schon wichtig an der Stelle.
Denn auch so wird den Besucherinnen und Besuchern an Ostern in den Gärten der Welt einiges geboten, betont Romy Motus. Neben den frisch hergerichteten Themengärten, orientalisch, islamisch, koreanisch und viele mehr, ist am Ostersonntag und Ostermontag ein extra Programm geplant.
Von 12 bis 16.30 Uhr trifft man im Park beispielsweise Huhn Erna, was mit Seifenblasen und natürlich auch Süßigkeiten für die Kinder unterwegs ist. Wir haben musikalische Begleitung im Park, die richtig für den Schwung sorgt. Und wir haben am Blumentheater ein Theaterstück.
Ob im Theater, in den Gondeln aus der Luft oder zu Fuß zwischen den Kirschblüten. Es gibt einiges zu bestaunen am Osterwochenende in den Gärten der Welt.
Das war der Tag in Berlin und Brandenburg.
Sie fanden's gut? Dann können Sie den Podcast gleich abonnieren, zum Beispiel in der ARD Audiothek. Und der Tag in Berlin und Brandenburg gibt's auch im Fernsehen. Montag bis Freitag ab 18 Uhr im RBB.